SWR 2 Forum.
Die beliebtesten Popstars in Deutschland heißen nicht Lady Gaga oder Coldplay oder Helene Fischer. Sie heißen eher Raff Camora, Kollega oder Jesus. In ihren Texten glorifizieren sie Drogenhandel, Prostitution und Waffengewalt. Und ob sie im wahren Leben kriminell sind oder nur damit kokettieren, ist nicht immer ganz klar. Was begeistert nun 13-Jährige quer durch alle Milieus an diesen Bildwelten des Gangster-Rap? Spielt das Genre nur künstlerisch provokant mit Sexismus und Menschenverachtung oder zeigt sich darin auch eine gesellschaftliche Verrohung oder einfach eine deutsche Realität? Koks und Knarren für die Kids. Wie gefährlich ist Gangster-Rap? Am Mikrofon Bernd Lechler und es diskutieren heute im SWR2-Forum Henrik von Holtum alias Textor, Musiker und Rapper bei Kinderzimmer Productions, Markus Steiger, Journalist, Autor und ehemaliger Labelbetreiber und Hip-Hop-Veranstalter und Jule Wieler, Moderatorin, Hip-Hop-Podcasterin, Juristin und bis vor kurzem auch Redakteurin bei Jan Böhmermanns Neo-Magazin Royal. Frau Wieler, beim Streaming-Anbieter Spotify waren letztes Jahr unter den 10 am häufigsten gehörten Künstlern bei uns hierzulande 9 deutschsprachige Rapper. Ist Rap jetzt das, was Rockmusik früher war, also der Mainstream, der neue?
Also mein Podcast-Partner Falk Schacht und ich sprechen ja in unserem Podcast beim Bayerischen Rundfunk einmal die Woche über Deutschrap und welche Bedeutung Deutschrap hat. Und da stellen wir schon fest, dass es gerade in den letzten Jahren so ist, Deutschrap dominiert die Charts. Die Künstler, Artists und Künstlerinnen nehmen inzwischen eigentlich so einen Popstar-Charakter an, dass man sich ansieht, was tragen die, wo leben die, wie leben die. Und dieses Business, das ist auf jeden Fall, da kann sicherlich Markus Steiger später noch mehr dazu sagen, aber das, was es vielleicht vor 10 Jahren mal war, ist es viel professioneller. Deswegen ja, ich glaube schon.
Und nun kommen in den Texten Gewaltfantasien vor gegen Frauen und Schwule. Es wird mit Geld und Waffen geprotzt und das klickt und verkauft sich prächtig, gerade bei den Jüngeren. Markus Steiger, warum ist Rap, Gangster-Rap bei den Jungen so angesagt?
Ich glaube, die Antithese zur gesellschaftlichen Norm ist immer angesagt. Also es gibt ja auch Gangsterfilme und die erfreuen sich auch großer Beliebtheit und der Erfolg von so unkonventionellen Menschen, sage ich mal, wie in Breaking Bad, ein Lehrer, der aussteigt und dann irgendwie Methamphetamin verkauft, das ist ja auch ein Riesenerfolg. Ich glaube, das ist halt so der Ausbruch aus dem Braunschweiger Vorort, Reihenhaus. Popmusik hat ja auch immer so etwas wie eine Folie für Bedürfnisse, Wünsche, Träume und in einem gewissen Alter, in der Jugend und besonders bei Männern möchte man, glaube ich, auch der Bad Guy sein.
Aber ich zitiere mal 187 Straßenbande aus Hamburg. Die Frau, die ich ficke, ist ein 90er Baujahr und weil ich so Erfolg bei den Frauen habe, ist Putzen und Blasen für heute ihr Auftrag. Herr von Holtum, wenn Eltern mitkriegen, dass die Kinder sowas hören, können Sie nachvollziehen, dass die dann besorgt sind?
Ich glaube, dass diese Beunruhigung, die Mittelklasse-Beunruhigung, die jetzt mit Hip-Hop hochkommt, die wundert mich deswegen, weil die meisten Leute, die jetzt Eltern sind, haben Two Live Crew gehört in ihrer Jugend oder also auch eben NWA, also die amerikanische Variante davon und We Want Some Pussy. Wenn man das gehört hat, ist das jetzt keine Überraschung, man versteht es nur besser. Und die meisten sind ja dann alle gut in die Mittelklasse-Normierung gekommen. Also warum sie so wenig Vertrauen in ihre Kinder haben, ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die, ich habe das Gefühl, dass Unterhaltung insgesamt expliziter und eventuell sogar pornografischer geworden ist. Also dass die Verfügbarkeit von krassem Inhalt ist natürlich eine Sache. Aber das ist jetzt nicht nur Gangster-Rap, da kann man dann sicher auch das Netz insgesamt und vielleicht auch bei den Eltern mal die eigenen Vorlieben hinterfragen, weil ich glaube, das, womit sie sich unterhalten, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so harmlos.
Nee, ich würde an der Stelle sogar einhaken, das, was sie sogar tun in dieser Generation, das entspricht ungefähr dem, was dieser junge Mann da in seinem Text gesagt hat. Also die verurteilten Sexualstraftäter, die wirklich sehr, sehr prominent sind, heißen Harry Weinstein und oder auch ein Donald Trump. Und der stammt genau aus dieser Generation. Und der hat jetzt mit Grab Them by the Pussies oder so jetzt auch kein definitiv anders genormtes Weltbild.
Wie geht's Ihnen, Frau Wieler, mit dieser Frage, ist Gangster-Rap, oder wie gefährlich ist Gangster-Rap? Ist dieses Wort gefährlich zu groß? Reicht provokant oder geschmacklos?
Also gefährlich finde ich die Musik erstmal an sich überhaupt nicht. Ich glaube, und das hat man im Rap schon, das merke ich als Moderatorin, aber auch als einfach Rap-Hörerin, dass man es manchmal teilweise mit Menschen zu tun hat, die eben nicht in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen sind und sich an gesellschaftliche Regeln halten, wo man eigentlich denkt, das müsste Konsens sein. Ich finde das dadurch super spannend und ich finde, dass es viel multikultureller und viel Menschen einschließender ist als ganz viele andere Bereiche so des alltäglichen Lebens. Ich glaube auch nicht, dass die Gefahr vom Gangster-Rap kommt, sondern die Gefahr kommt immer aus der Gesellschaft und das Gangster-Rap ist nur ein, sag ich jetzt mal, Ast davon, der so ein bisschen abgeht von natürlich einem Milieu, das irgendwie krass ist und das findet auch im Deutschrap statt oder im Gangster-Rap, ja.
Bei der Musik es gibt und bei den Akteuren, es gibt ja im Hip-Hop immer schon diesen Begriff der Realness. Das ist wichtig, dass jemand real ist, dass er authentisch ist. Wie authentisch ist Gangster-Rap oder sind die Gangster-Rapper? Wenn man das so allgemein überhaupt sagen kann, wahrscheinlich muss man unterscheiden.
Also, wenn ich da mal einhaken darf, ja. Dieser Begriff von Realness ist innerhalb der Community auch ein relativ schwieriger, weil ich glaube, real steht auch nochmal für andere Sachen und wird von den Jungen auch, glaube ich, nicht mehr benutzt, sondern da ist es das berühmte Authentizität, das man dann vor sich her trägt. Und die Art, wie Hip-Hop mit real umgeht, hat oft auch nicht mit Faktizität zu tun. Und die
Art, das heißt, ich kann auch eine Rolle spielen, die trotzdem real ist. Oder
aber das ist auch wieder so ein, das ist auch wieder so ein gut bürgerliches Ding zu sagen, aha, junger Mann, Sie spielen also eine Rolle. Nee, der Witz besteht darin, dass ich etwas sage, das ich meinen könnte oder verkörpern könnte, aber dann setze ich einen obendrauf, zwei obendrauf, drei obendrauf. Das heißt, wenn ich jemand beleidigen will, dann sage ich nicht, du hast aber sehr hässliche Turnschuhe an, sondern ich fange an, drüber zu reden, was ich mit seiner Mutter gemacht habe oder mit seiner Mutter vorhab. Das heißt,
mit den Turnschuhen.
Mit den Turnschuhen, genau, ganz wichtig.
Mit deinen Turnschuhen, die ich dir vorher geklaut habe.
Genau, also das, was Herr Steiger und ich hier gerade machen, ist genau das, was losgeht. Man fängt an, sich hochzuspielen. Und das macht man gegebenenfalls auch auf Platten. Das heißt, ich mache den Aufschlag und kriege dann gegebenenfalls den Return mit einer Nummer heftiger zurück.
Aber spielt es denn nicht trotzdem eine Rolle, also wenn, weiß ich nicht, Bushido, der scheint ja bei oberflächlicher Betrachtung sogar erstmal ziemlich genau das Gleiche zu erzählen wie Kollega, aber der tritt schon ein bisschen mit mehr Distanz zu seiner Figur auf, während man bei Bushido hat man viel eher das Gefühl, der erzählt aus seinem Verbrecherleben. Wie wichtig ist diese Unterscheidung?
Deshalb war Bushido auch immer der bessere Darsteller als Kollega, also der bessere Gangsterdarsteller. Also ich glaube schon, dass das auch ein bisschen was mit Schauspielerei zu tun hat und die Sache mit der Authentizität, die halte ich auch immer für relativ vage, weil wie authentisch ist ein Text, wenn ich ihn zum 100. Mal performe? Also ich kann ihn ja wirklich so aus einem echten Gefühl heraus geschrieben haben oder ich kann ihn aus einer echten Situation heraus geschrieben haben, aber wenn ich ihn zum 100. Mal auf einer Bühne aufführe, dann spiele ich das ja auch in einer gewissen Art und Weise nach. Ich glaube, dass ein großer Teil der Faszination von Rap darin besteht, es so authentisch wie möglich rüberzubringen. Also die Ansprechhaltung ist wahnsinnig wichtig.
In der kürzlich erschienenen Spiegel-Titelgeschichte zum Thema, da ging es aber auch um die Kontakte zum Beispiel zwischen Rappern und kriminellen Clans. Das geht ja schon darüber hinaus.
Naja, man hat natürlich auch, wie soll man sagen, Hip-Hop ist eine Battle-Kultur, das heißt, es wird schneller, höher, lauter. Und in dem Moment, wo man merkt, ja, das ist ein Verkaufsfaktor, tauchen auch schon mal so Sachen auf, wie man hat sich mit Absicht anschießen lassen, um sich irgendwie den Gangsterfaktor geben zu lassen. Oder natürlich, die Leute kommen auch aus teilweise anderen Verhältnissen. Vielleicht haben sie tatsächlich auch mal Gras vertickt oder so. Aber Frank Sinatra hat auch die Nähe zum Mob gesucht. Und das hat ihm auch diesen Ruch gegeben, so, oh wow, der Mann ist echt gefährlich. Also es ist auch nicht neu, dieses Kokettieren mit den echt gefährlichen Haizahn-Kameraden. So.
Und das muss man auch ehrlich gesagt bei diesen Journalisten, die da gerne drüber schreiben, denen muss man das eben auch attestieren. Die suchen halt eben auch die Nähe zu diesen gefährlichen Leuten. Also die genießen das auch, wenn sie Hanging with the Mob machen und sich im Café treffen mit den gefährlichen Typen. Man muss jetzt aber schon sagen, also dieser Einfluss der organisierten Kriminalität, wie da unterstellt wird, auch in dieser Spiegelgeschichte, der hält sich schon sehr, sehr in Grenzen. Das ist natürlich auch noch ein Teil Show-Element. Es gab vor 2 Jahren, glaube ich, so Auseinandersetzungen im Umfeld von Xatar und Casey Rebel, wo die ganze Sache wirklich sehr, sehr hässlich wurde, wo verschiedene Leute jemand wurde angeschossen, dann wurden Leute angefahren. Aber ansonsten, glaube ich, wissen auch organisierte Kriminelle, wo ihre Grenze ist. Echte Gangster kommen auch nicht so richtig gut hoch. Also D.So. Dawg war zum Beispiel ein echter Krimineller, hat es als Rapper auch nicht so weit geschafft, weswegen er am Ende dann beim IS gelandet ist.
Aber denkst du nicht manchmal, dass man trotzdem sehr viele Menschen aus einem Milieu in unserem Genre trifft, wo ich mir denke, das hat die Popwelt wahrscheinlich einfach nicht so. Also, dass dann trotzdem irgendwie in der Entourage bei Rappern, wenn die zum Interview kommen, ist der eine dabei, weil du weißt, ich schaue den am besten gar nicht lange an.
Ja, und ich glaube, dass da auch diese Nähe gesucht wird. Also da haben sie natürlich dann schon recht, wenn sie sagen, irgendwie wird diese Authentizität nicht auch extra gesucht und befördert. Aber das hat mehr mit Frank Sinatra zu tun, glaube ich.
Ja. Ich sah ein Interview mit dem Manager von Haftbefehl, auch einem Rapper, der meinte so sinngemäß, okay, Typ hat Stress auf der Straße, streitet sich mit jemandem, geht nach Hause und schreibt einen bösen Rap-Text, um den fertig zu machen, verbal. Das sei doch besser, als wenn er hingeht und dem wirklich aufs Maul haut. Das heißt, Rap so als Ventil, als künstlerische Sublimierung gar.
Ich finde es immer so schwierig, weil die Ausspielung von Rap, die ist brutal und das ist krass und so. Aber ich finde es so faszinierend, dass man geht ja auch nicht zu einem Künstler hin, der jetzt irgendwie Ölgemälde malt und kritisiert so die Farbschattierung. Da würde man niemals sagen, das ist mir hier zu grell. Hätte der da nicht ein bisschen pastelliger sein können oder so? Weil das nimmt man so an, weil es so eine hohe Kunst ist. Und das ist sowas. Und bei Rap ist es oft so, dass ich das Gefühl habe, man versucht es so bis ins Letzte zu hinterfragen, warum der Rapper das so gewählt hat und ob es nicht besser gewesen wäre, wenn er es so oder so macht. Ich glaube, auf was man sich einigen muss, ist, dass Rap Kunst ist und jede Kunstform darf für mich erstmal alles. Und mir ist es da egal, ob der Rapper dann tatsächlich auf die Straße geht, ob ihn das davon hindert, weil ich glaube, man muss die Kunst losgelöst von dem Menschen und der Privatperson dahinter erstmal betrachten.
Ist natürlich zunehmend schwierig, wenn der Künstler versucht, sich möglichst echt zu positionieren.
Ich glaube, da möchte ich nochmal einhaken mit dem Echt. Also es geht um eine echte Energie und die muss man auch verkörpern können. Das geht auch in anderen Kulturen so, also im Black-Metal-Bereich muss man einfach diese Dunkelheit liefern können. Und diese Energie wird natürlich auch aus einem Background gezogen, auch aus gewissen Vorlieben. Aber das Tolle an Hip-Hop, so wie ich ihn erlebt habe, war einfach, wenn wir uns auf diese Energie einigen können, kannst du aus Queens, also eben nicht aus dem Ghetto kommen, aber wenn du die Skills hast, darfst du hier mit dabei sein. Das ist also nicht so, du musst erstmal beweisen, dass du irgendwie ein taffer Junge bist, sondern du musst diese Energie liefern können.
Ging Ihnen das am Anfang auch so? Ich meine, früher hat man gesagt, Weiße können kein Blues singen. Nach der These dürfen dann sowieso nur Kids aus Problembezirken rappen und jetzt nicht Mittelstands- oder Bildungsbürgerkinder, so wie Sie das damals waren mit Kinderzimmer-Productions. Wie haben Sie sich das
geregelt? Die deutsche Situation ist ja nochmal eine ganz andere, weil die erste Generation Rapper, die hochkamen, waren alles Reihenhauskinder und angehende Abiturienten. Also Leute wie Fettes Brot oder so, die kamen nicht aus schwierigen Verhältnissen. Das heißt, die Entwicklung zu der Situation, die wir jetzt haben, das sind ja einfach mal 10, 20 Jahre. Das hat sich total gedreht. Auch die Zentren von Hamburg und Stuttgart hin zu Berlin und dieses ganze Ding, das sind ja neuere Entwicklungen. Mein größtes Problem war jetzt weniger Reinhaus, sondern an sich Deutsch. Also die Sprache an sich, der ganze Kulturraum, das ganze Ding, das war natürlich ein Riesenproblem. Die ganze Szene hat sich ja ungefähr 5 Jahre lang für alles entschuldigt in Tracks und dann nochmal 5 Jahre gebraucht, um das Ding zum Laufen zu bringen endgültig. Was im Übrigen eine große Leistung ist. Also die deutsche Sprache, so wie sie jetzt funktioniert im Pop, das ist eine Leistung, den deutscher Hip-Hop erbracht hat, meines Erachtens.
Aber gehen wir nochmal zum Gangster-Rap zurück. Wie ist der denn bei uns entstanden, also als Ende der 90er, ich weiß nicht, Assad oder Kool Savas den US-Vorbildern nachgegangen sind. Was war das für eine Szene, Herr Steiger? Sie hatten damals eine Veranstaltungsreihe in Berlin. Was wollten die?
Ja, also ich hatte auch ein Label, wo wir die ersten Kassetten rausgebracht haben, wo diese Art von Inhalten wahrscheinlich dann auch zum ersten Mal auf Tonträger gebannt waren. Es gab noch Tone aus Frankfurt, der immer als der Urvater des deutschen Battle Raps gegolten hat. Ich glaube, der Reiz, also den diese Musik für mich hatte, war einfach so, die Leute haben so gesprochen, wie sie auf der Straße gesprochen haben. Und wenn sie dort Schimpfworte benutzt haben, haben sie die halt in den Tracks auch benutzt. Und das war vorher ja schon auch öfter so eine gestellte oder akademische Sprache, die in den Raps benutzt wurde. Und das hat sich dann halt eben auch verändert. Ja, also die Stimme wurde nicht mehr so verstellt. Es gab immer jede Menge Rapper, die sehr gewichtig gesprochen haben, wenn sie etwas Gewichtiges gesagt haben. Und das war dann weg Ja, mit Savage, der halt mit seiner hohen Keksstimme dann gerappt hat. Das war halt authentisch. So hat man an der Straßenecke halt eben auch gesprochen. Und dann waren auch dieselben Witze und dieselben Beleidigungen zu hören. Und so hat es dann angefangen.
Und dann?
So, und dann gab es ja. Hartz IV, dann gab es auch soziale Verwerfungen. Ich meine, es ist ja auch so, das darf man nicht losgelöst von irgendwelchen gesellschaftlichen Entwicklungen sehen. Ich glaube schon auch, dass die Musik härter geworden ist, weil die Verhältnisse auch härter geworden sind. Also die Leute haben unter der Arbeitsmarktreform 2010, Agenda 2010 auch durchaus gelitten und sind dann aus diesen sozialen Verhältnissen erwachsen und dann, also es wurde ja lang gesagt, in Deutschland gibt es keine Ghettos. Mittlerweile nennt man das soziale Brennpunkte und das ist in aller Munde. Also man hat das schon auch akzeptiert. Ja, es gibt soziale Brennpunkte, auch in diesem Land.
Ja, da wurde dann Sido berühmt, der über seinen Blog gerappt hat. Es wurde krasser dann, ne? In den Nullerjahren. Agro Berlin, dieses Label kam und Sido und Bushido natürlich, die dann so richtig den Tabubruch zum Prinzip erhoben und in den Mainstream vielleicht gebracht haben. Wie ging es Ihnen da, Herr von Holtum? Die, also Kinderzimmer Productions, die haben Sie ja ungefähr zu der Zeit stillgelegt. Unter anderem, weil Sie sagten, die Szene wird mir unsympathisch. Was meinten Sie damit?
Mir gingen die Skills aus. Das Ding war, dass die ganze Zeit diese Kultur, was ich vorher schon meinte, dieses Battle-Ding zu sagen, es ging darum, authentisch zu sein, es ging darum, originell zu sein. Also nicht Dinge zu kopieren. Wenn jemand was schon gemacht hatte, dann machte man das nicht nochmal. Warum auch? Und es ging darum, gut zu sein in dem, was man tut. Und plötzlich entstand so eine Situation, wo so eine Stimmung auftauchte, solange der Typ ein Mikrofon richtig rumhalten kann und irgendwie einigermaßen authentisch irgendwie Mütter andere Leute beleidigen, reicht doch, raus mit dem Zeug, raus mit dem Zeug. Haben wir nochmal einen von den Kameraden? Raus mit dem Zeug. Und das ist doch nicht die Schuld von den Akteuren, sondern von, wie soll man sagen, dieser Gier nach diesem Ding auf der einen Seite und dem Dealer auf der anderen Seite, sagen, wir verpassen euch das. Und das fand ich zynisch. Das fand ich meiner Kultur gegenüber zynisch. Und ich hatte in dem Moment auch keine Kraft mehr. Und dann wird es ja auch so schnell wahnsinnig oberlehrermäßig, wenn man sagt, wir haben diese Kultur aufgebaut, junger Mann, um dieses und jenes zu erreichen und ihr tretet es mit Füßen. Dann sagt, nee, den Spruch gebe ich jetzt auch nicht. Und dann war so.
Aber es war ja auch das Geile daran, dass man die Urväter beleidigen kann.
Ja, klar.
Und gegen die Kultur und so. Wir haben eine ganze DVD gemacht, eine ganze Tracks gemacht gegen die Kultur. Wir reißen alles ein, wir machen alles neu.
Ich glaube auch das, wenn ich jetzt so ansehe, dass meine Großeltern irgendwie immer da so, keine Ahnung, Marlene Dietrich oder so gehört haben und mein Vater dann mit Depeche Mode oder irgendwas um die Ecke kam und sich dachte, wow, ich grenze mich ab jetzt von dem Musikstil meiner Eltern und ich bin mit Fanta 4 aufgewachsen mit meinem Vater und dann kam plötzlich eben Sido und Bushido und man hört es und denkt sich, das ist meine Abgrenzung, weil genau hier hört es für meine Eltern auf und da fängt meine Zeit an und das finde ich eigentlich einen wunderschönen Abnabelungsprozess und ich würde es nicht natürlich finden, wenn du Texter jetzt da nahtlos Anschluss findest, weil dann würde es ja bedeuten, dass
die Abgrenzung Generation nicht funktioniert.
Ja, genau.
Ja, klar, ich habe auch eine Weile gebraucht, um mich da als Feindbild zur Verfügung zu stellen, weil man steht plötzlich in einer anderen Ecke und denkt so, shit, wie bin ich denn hier hingekommen?
Aber also so gesehen auch okay. Ich bin doch eigentlich cool. Ich bin doch der Typ mit dem Reihenhaus. Warum findet mein Sohn mich nicht cool? Wie halt diese Spiegelgeschichte auch angefangen hat. Wann fängt der kleine Moritz an, mich uncool zu finden? Ich bin doch auch Hip-Hop.
Aber es ist ja schon auch eine Frage, womit man sich abgrenzt und was das für Werte sind, die da rüberkommen. Ich meine, die Gangster-Rapper, die gerieren sich ja eigentlich total so neoliberal. Der Stärkere setzt sich durch, alle können, wenn sie wollen. Erfolg heißt viel Geld und dickes Auto. Wie geht das zusammen mit Ghetto und Underdog?
Okay, und da werde ich jetzt richtig ärgerlich, weil das regt mich auch in diese Spiegelgeschichte aus. Ja, lebe fettgierig und rücksichtslos, heißt die Überschrift irgendwie so auf diesem Spiegelcover. Und dann frage ich mich, ja okay, woher wollen die andere Werte haben? Was für eine Gesellschaft repräsentiert ihr denn eigentlich hier? Kai Diekmann und diese ganzen Typen aus dem Bildtower. Welche Autos fahrt ihr denn? Wird da gefragt, seid ihr gierig? Warum habt ihr so dicke Autos? Warum fahrt ihr diesen AMG? Also ich meine, Mercedes oder im letzten Jahr wurde 1 Million SUV angemeldet. Das haben nicht Rapper gemacht. Das haben Anwälte gemacht, das haben Notare gemacht, irgendwelche Förster vielleicht, die es wirklich brauchen. Aber es wird wahrscheinlich die Minderheit gewesen sein. Das Mais wird wahrscheinlich von irgendwelchen Zahnärzten gefahren werden.
Es schrieb auch ein Leser zu diesem Spiegelartikel einen Kommentar, der sinngemäß sagte, Korruption und Geldgeilheit und Sexismus, das ist doch das Lebensmodell der Managerwelt.
Ich bitte Sie, genau das ist es doch. Das ist doch das, was vorgelebt wird. So, und jetzt kommt so eine Kulturelite, die beklagt, ja, Musik ist jetzt nicht mehr subversiv. Das grenzt sich ja überhaupt nicht mehr ab. Wissen Sie, das regt mich auch auf beim Deutschlandfunk. Ich bin großer Deutschlandfunk-Fan. Ja, im Essay und Diskurs und in ganzen Kultursendungen, da darf man dann über postkapitalistische Wachstumstheorien sprechen. Ja, in Wirtschaft am Mittag spricht der deutsche Mittelstand und die sagen, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wir produzieren hier weiter. Siemens, ja, natürlich machen wir Greenwashing, machen wir Ding, aber die Steuerungsanlage fürs Kohlekraftwerk machen wir trotzdem, die nehmen wir ja trotzdem mit. So, und dann kommt eine Musikrichtung, die diese Werte aus dieser Gesellschaft aufgreift, die Sie ja auch jetzt neoliberal genannt haben, genau das ist es, ja, und grenzt sich nicht mehr subversiv ab und alle Kulturjournalisten heulen rum und sagen, ja, früher war Popmusik aber ein bisschen subversiver.
Und dieses Vermessene, zu sagen, dass es egoistisch ist oder, was war der genaue Wortlaut von...
Lebe fettgierig und rücksichtslos?
Fettgierig und rücksichtslos. Dieser Wortlaut, da denke ich mir oft, wenn man in einem privilegierten Umfeld aufgewachsen ist, dann hat man alle Möglichkeiten, man grenzt sich total ab von sozialen Missständen und man kriegt es eigentlich gar nicht richtig mit. Und das finde ich in der Rücksichtslosigkeit viel brutaler als Menschen, die... und ich glaube, das kann hier am Tisch von uns auf jeden Fall keiner richtig nachvollziehen, wie das ist, wenn man aufwächst und einfach aufgrund seiner Herkunft diskriminiert wurde und sich da rausarbeiten muss. Und wenn man es dann geschafft hat, finde ich es vermessen von Kulturjournalisten, wem auch immer, zu sagen, ja, aber das ist jetzt hier so ein bisschen rücksichtslos, wie du deinen fetten Mercedes die ganze Zeit anprangerst. Das sind Leute, die konnten nicht auf das Sicherheitssystem zurückgreifen, das bürgerliche Familien in Deutschland nutzen.
Aber es bleibt ja trotzdem, klar, Bushido sagt auch, er hat es rausgeschafft aus einem Milieu, wo eigentlich nur die Wahl ist sonst zwischen Dönerverkäufer und Gemüsehändler. Aber körperliche Gewalt wollen wir ja trotzdem nicht.
Wir haben in Deutschland ein Problem mit körperlicher Gewalt. Und wenn man sich die Polizeistatistiken ansieht, dann ist es nicht nur bei Rappern, sondern es ist allgemein, in der Gesellschaft gibt es ein Problem mit Gewalt gegen Frauen. Ich glaube, das muss man angehen und es kann auch nicht sein, dass Rap dadurch ein Sprachrohr ist, dass es irgendwie mehr legitimiert. Aber ich glaube, dass darüber zu rappen und zu sagen, dass es da ist, fühlt sich für mich ähnlich oder sogar noch besser an, als in der Polizeistatistik zu sehen, in meinem Dorf werden Frauen so und so oft geschlagen, habe ich noch nie gesehen, weil es alles hinter verschlossener Türe stattfindet, aber es findet ja statt. Und da finde ich Rap tatsächlich super. Das ist in der ganzen Niederträchtigkeit und in der dreckigsten Form über Gewalt gegen Frauen zu sprechen, ruft es bei mir Emotionen hervor, wo ich mir denke, das wird thematisiert, man kann sich damit auseinandersetzen und man kann was ändern vielleicht.
Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich Gewalt gegen Frauen thematisiere oder propagiere. Ich meine, wenn ich als Rapper mich hinstelle und sage, ich gebe den Bitches, was die Bitches verdienen, mir wird es schwerfallen, über die Lippen zu bringen. Wie geht's Ihnen damit?
Also, wir hatten vor einiger Zeit das Problem bei einem Rapper, wo dann plötzlich rauskam, ich habe die Polizeiakte auch gelesen, dass er seine Frau geschlagen hat, auf brutalste Art und Weise. Und er hatte es immer in seinen Texten drin und ich dachte immer so, okay, das ist halt dieses harte Gangsterbild, das er versucht zu vermitteln. Und plötzlich sehe ich, der macht es wirklich. Und zwar so brutal, dass man sich denkt, der hat in seinen Texten untertrieben. Und da war schon meine aktive Entscheidung zu sagen, wir sprechen den nicht mehr an, wir sprechen auch nicht mehr über seine Musik, weil... Das Beste, was der bekommen kann, ist nichts. Wenn er das jetzt nur in der Musik gemacht hätte und es da geblieben wäre, dann wäre es für mich wirklich tatsächlich okay, weil ich denke, es wird was thematisiert. Die Art, wie es thematisiert wird, ist jedem Künstler selbst überlassen, aber er sagt hier was, wo man zumindest drüber spricht.
Aber sagt er nicht seinen jugendlichen Hörern, so ist cool, so müsst ihr das machen?
Nee, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir allgemein in unserer Gesellschaft das Problem haben. Es ist irgendwie ein Amoklauf. Man sagt sofort, okay, das muss von Ego-Shootern kommen. In Deutschrap wird die ganze Zeit Gewalt und Sexismus besungen und dann gehen die Kids raus und hören das. Ich glaube, dass man da den Hörern und den Rap-Fans viel zu viel Intelligenz abspricht und ihnen das nicht zutraut, da so einen Transfer hinzubekommen. Was ich nicht glaube, ich glaube, Leute, die sich mit Rap beschäftigen, die haben ein ganz, ganz feines Gefühl für Sprache und wie Sprache eingesetzt wird. Mir persönlich geht es so, ich bin mit solchen Texten aufgewachsen und ich wusste trotzdem immer, dass es falsch ist und dass es überzogen und übertrieben ist.
Also an einer Stelle würde ich da widersprechen, und zwar die Vermischung von Kunstfigur und echtem Leben, die ist aufgrund der Social-Media-Aktivität, also speziell auch bei Instagram, verwischt sich die immer mehr. Ja, die Leute sind 24 Stunden auf Sendung. Sie berichten permanent aus ihrem Leben. Sie kommen aus ihrer Rolle überhaupt nicht mehr raus. Das tut auch einigen Leuten offensichtlich nicht gut, was man an diesen Public Meltdowns alle 3 Monate dann erleben kann, wenn die dann Psychosen kriegen, aufgrund dieser Öffentlichkeit, die sie dann selber auch immer wieder gepusht haben. Also es gab diesen Fall von häuslicher Gewalt im Umfeld von Jesus. Und dann gab es lustige Instagram-Postings von Bones MC, der sich darüber lustig gemacht hat. Ja, diese Frau ist in die Öffentlichkeit gegangen, hat gesagt, mein Ex-Mann hat mich verhauen, und Bones MC macht sich dann auch noch über dieses Opfer lustig in Instagram-Stories. Und da findet kein Nachdenkprozess statt, und da findet dann auch im Umfeld, und das hab ich im letzten Jahr auf so einer Podiumsdiskussion auf dem Reeperbahn-Festival auch versucht zu thematisieren, diese Leute haben ein Umfeld, diese Leute haben Geschäftspartner, diese Leute haben Manager, Plattenfirmenbesitzer und so weiter und so fort. Selbst Spotify arbeitet ja mit diesen Leuten zusammen. Und dieses ganze Umfeld trägt dieses Verhalten ja mit, ja? Begünstigt es unter Umständen. Jedes Groupie, das in einem Hotelzimmer tatsächlich irgendwann mal landet und vielleicht dort sexuell missbraucht wird, ist vorher in Kontakt mit dem Stage-Manager, der sie vielleicht sogar ausgesucht hat oder sonst irgendwas.
Aber das ist ja wirklich eine alte Geschichte.
Ja, genau, das ist eine alte Geschichte, und das ist ein strukturelles Problem, und das ist auch ein gesellschaftliches Problem, und das können wir eigentlich auch nur kollektiv lösen. Dass es Fälle von häuslicher Gewalt gibt, wird es immer wieder geben. Es gibt es in allen Schichten. Ja, also da kenne ich Schriftsteller, Ehepaare, wo das auch passiert ist. Aber das ist ein gesellschaftliches Problem, und das werden wir auch nur kollektiv lösen. Das können wir nicht individuell lösen.
Aber dann gucken wir doch nochmal aufs Publikum, auf die Fans. Also Sie sagen, Frau Wieler, und das höre ich auch in Umfragen unter Gangster-Rap-Fans, die oft sagen, ist lustig, ist halt krass, meint der eh nicht so. Also da herrscht offenbar eine größere Distanz, als man denkt. Warum schlägt dann trotzdem Gangster-Rap in Sachen Popularität seit Jahren alle anderen Hip-Hop-Stile auch? Also was ist der Identifikationsfaktor für ein Massenpublikum?
Naja, also wieso läuft jeden Sonntagabend in Deutschland Tatort, und wieso schauen das so viele Menschen so? Ich glaube, diese Faszination des Bösen und dieses überzeichnete, da gibt es Gute und Böse und man will sich gerne die Bösen ansehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz tief in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das ist auch teilweise was Deutsches ist, aber dieses Faszinierende, ich schaue da mal genauer hin und möchte eigentlich sogar selbst gerne ein Teil davon sein, weil das ist ja das Ding, da rappen jetzt irgendwelche Yannicks, die im Reihenhaus aufwachsen, und also wenn man sich ansieht, wer Deutschrap hört, ist es ja nicht nur Kinder, die auch im Milieu aufgewachsen sind oder sonst irgendwas, sondern das rappen alle mit. Und diese Faszination von, ich kann durch diese Musik ein Teil von einer Geschichte sein, zu der ich sonst nie gehören würde, ist, glaube ich, ja.
Muss man dann unterscheiden zwischen dem Hörer aus einem Milieu, der wenig Chancen hat und in einer bildungsfernen Familie groß wird und so einen Drogendealer-Track vielleicht anders hört als der Knabe, den sein Papa im SUV zum Gymnasium fährt?
Es ist halt auch, was ich immer vermisse, ist, dass es Musik ist und dass wir das diskutieren, als wäre es ein Politikum. Man kann das dazu machen. Und wenn jetzt Ängste aufkommen, das ist aber auch nicht neu. Als Public Enemy 1988 kam, schrie ganz Mittelklasse Amerika auf, was jetzt da los ist. So mit militaristischen Schwarzen, mit Usis auf der Bühne. Die haben einfach voll den Nerv getroffen. Volle Socke. Und offensichtlich trifft jetzt diese Musik genau das, was wehtut. Das heißt, soziologisch funktioniert das ganz hervorragend. Dann gibt es aber so ein, was mich mehr interessiert, ist das Musikalische. Weil ich viel davon einfach auch stinklangweilig finde in der Dauerwiederholung. Und ich einfach auch mal dazu sagen will, dass dieses Ding so viel faszinierende Sachen hat und dass dieses Shit-Talken, also zu sagen, ich sage das Krasseste, was mir einfällt, und drehe nochmal an der Schraube, einfach ein Vollkontaktsport ist, der auch mit Humor zu nehmen ist. Ob man den Humor mag, ist auch so eine Frage, ob man Boxen mag oder nicht. Aber Boxen ist keine Anleitung zum
Massenmord.
Zum Massenmord. Aber es ist natürlich körperlich und es ist intensiv, und das sind alles Sachen, die so ein Schulalltag nicht bietet. Also so ein 10 Stunden vorm Handy ist nicht, Smack, also dieser Smack, Gottverdammt, das hat die Musik einfach. Eine 808 Bassdrum ist einfach ein mächtiges Tool, und darüber zu gehen mit allem, was einem an Krassheit einfällt, ist ein gutes Gefühl.
Ich wollte das auch unbedingt thematisieren, also dass wir von Musik sprechen, und selbst deren sprachlicher Anteil ist ja nicht nur Inhalt, sondern auch Rhythmus und Sound. Wie wichtig ist am Ende überhaupt die pure Aussage? Welchen Anteil hat die?
Also ganz oft hat das überhaupt keinen Sinn und Zweck, die Aussage, da werden Sachen mitgerappt, die man überhaupt nicht mehr so wahrnimmt. Ich wollte da eigentlich gerade drauf eingehen, irgendwie, was bietet Rap eigentlich auch noch, nämlich eine Plattform darüber zu sprechen. Also ich habe so ein Format, da gehe ich in Jugendhäuser oder in Schulklassen und schaue mit den Leuten Videos an. Einfach so unvoreingenommen, die dürfen ihre Lieblingsvideos zeigen. Und gerade da war es dann auch mal, gab es einen Track von Nemo, Story ist, ich treffe sie im Club, ich habe viel Geld dabei, sie hat eigentlich einen Freund und sie verbringt die Nacht aber heute bei mir, weil ich bin der Star und sie möchte mit mir chillen. Und ich hatte so eine Klasse voller junger Mädchen und die haben alle mitgesungen. Da meinte ich, wie findet ihr denn so eine Frau, die so mitgehen würde bei so einem Rapper? Ja, so
weil der mehr Geld hat auch.
Das ist voll die Schlampe. Ja, aber ihr singt doch damit. Ja, ist doch egal. Ist doch, wir hören den Text überhaupt nicht. Ja, aber ihr könnt den Text alle auswählen. Ja, egal. Es ist gute Musik. Und es ist halt so ein, eben, es ist halt eben auch Musik. Es ist was zum Feiern. Und da wird nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt.
Das heißt, also allgemein werden hier alle Eltern oder auch der Vater von dem Moritz in der Spiegelgeschichte beruhigt. Eure Kids nehmen das nicht so wörtlich.
Ich weiß nicht, warum er den Vater von Moritz überhaupt beruhigen muss. Warum beruhigt sich der Vater von Moritz nicht einfach gottverdammt selbst und setzt sich mit dem Zeug auseinander und findet ein Verhältnis zu seinem Sohn? Oder akzeptiert, dass es Dinge gibt, die er seinem Sohn nicht geben kann.
Aber auch ganz ernsthaft, welche 14-Jährige findet seinen Vater cool? Ja. Ich meine, das kann man doch auch mal Dinge. Ich habe Freunde, die machen Punk-Magazine, die werden von ihren Kindern scheiße gefunden. Söhne finden mich uncool. Das ist auch in Ordnung, das muss so sein.
Und wir können ja sogar noch eine Brücke schlagen. Ich meine, ich dachte dann auch, also wenn Farid Bang einen Konkurrenten disst, der sei schlecht in Mathe und könne nicht mit Brüchen rechnen, aber wenn er sich mit ihm anlegt, muss er mit Brüchen rechnen, Sachen. Oder Kollege, er sagt, er möchte jetzt einen Kaffee. Nee, doch, lieber Tee, wie ein Freiheitskämpfer, ein französischer. Ja. Liberté. Ja. Ne? Das ist schon sehr gewitzt. Also sind viele Gangster-Rapper handwerklich verdammt gut?
Einige ja, andere null. Also ich bin auch immer wieder erstaunt, manche werden erfolgreich, wo ich dann nicht verstehe, warum, und andere sind erstaunlich gut.
Manche rappen über weiße Mercedes und fahren dann weiße BMWs in Videos. Gibt's auch. Aber es ist auch in Ordnung.
Im Rahmen dieser Spiegelartikels kam auch noch so ein Bild raus, wo so versucht wurde, so ein bisschen darzustellen, wie Deutschrap funktioniert im Sprachbild. Und man hat so Buzzwords gezählt, also von den Top 100 Tracks. Ja, genau, Reizwörter. Von den Top 100 Songs, die das letzte Jahr in den Charts waren, Rap-Songs, hat man gezählt, wie oft wurde Shit, Money, Cash, Scheiße, all das gesagt. Ich fand das tatsächlich richtig, richtig schlecht aufgearbeitet, weil man hat natürlich nur die Worte gezählt, die in das Spiegelbild gepasst haben. Und es waren halt eben Money, und es, um zu zeigen, es geht ja nur um Geld und Gewalt. Aber der Bayerische Rundfunk hat vor ein paar Jahren sich mal mehr Mühe gemacht und versucht einfach mal den Wortreichtum von Deutschrappern zu beschreiben. Und da kam zum Beispiel raus, man hat zum Beispiel Goethe-Texte mit Kollegah-Texten verglichen und hat herausgefunden, dass Kollegah einen deutlich breiteren Wortschatz als Goethe hat. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, das wird nicht wahrgenommen oft. Es gibt zum Beispiel Chelo und Abdi, zwei Rapper aus so Kreis Frankfurt. Die beiden schaffen es total oft auf Hessisch neue Worte, also wirklich Wortneuschöpfungen in ihre Texte einzubauen. Aber natürlich, klar, hört das kein Literaturprofessor und denkt sich, oh wow. Aber das, was die da machen, ist sprachlich super interessant und spannend. Und ich glaube, dass man schnell das ein bisschen verurteilt, weil es halt Deutschrap ist. Aber wenn man der Sache ein bisschen mehr Chance geben würde, würde man sicherlich nicht bei allen, aber bei einigen überrascht sein.
Aber umgekehrt, ich meine, letzte Woche kam ein neues Album von Miami Yassin. Das bekam bei Spiegel Online 7 von 9 Punkten und ich habe mir dann einen Song angehört. Aber nach 4 Zeilen über Mercedes Cabrio und Nike Sneakers und Millionen in Monaco und den Ladies, die nass werden vor Begeisterung, dachte ich, wie oft will man diese Story jetzt noch hören? Wären die Fans nicht müde davon?
Ich glaube, das Pendel wird auch wieder zurückschwingen. Also da, wenn der nächste Krieg kommt, wenn die nächste Krise kommt, dann werden die Texte auch wieder deeper.
Also mir ging es so, ich war irgendwann müde von diesem ganzen Dendemann beispielsweise, der einfach so viele Bilder drin hat. Ich liebe Sprache und Gedichte und alles, aber das ist für mich auch irgendwie langsam echt anstrengend, dass Rapper so 1000 Kastelsätze, und es hat immer so eine, dann rappen sie es noch so, dass es irgendwie schon, du denkst schon so, das muss eine tiefere Bedeutung haben.
Das ist
so
Hausaufgabenrap.
Ja, genau, Hausaufgaben-Rap, richtig. Also. Und ich glaube, dass gerade einfach dieser Trend da ist, von jungen Menschen zu sagen, das muss rough sein, das muss schnell produziert sein. Jemand wie Capital Bra, einfach einer der größten Künstler oder der größte Künstler letztes Jahr, ballert monatlich gefühlt Alben raus. Und man hat das Gefühl, wenn das eine Album draußen ist, kommen schon wieder fünf. Natürlich sind die Tracks mit dem Handy aufgenommen und oft schlecht gemacht. Aber dieses Ruffe, daran ist man, glaube ich, gerade mehr interessiert, weil man sich eben, und das ist wieder Abgrenzung, abgrenzen will von diesem vielleicht jetzt Sido und Bushido und so, wo man sagt, okay, jetzt muss es noch stumpfer und noch technischer werden und weg von diesem Storytelling.
Also es ist ja mittlerweile so, dass Flair sich schon über die neue Generation beschwert.
Ach, das finde ich ja schön.
Flair, ein früherer Weggefährte und dann Gegner von Bushido, der eben auch einer der großen Gangster-Rapper war lange, und dem wird es zu stumpf.
Der meinte neulich, ja, das wird ihm zu stumpf.
Ein Rapper, der auch auffiel, der jetzt nicht so richtig in den Gangster-Rap-Bereich gehört, aber vom Sound und vom Duktus her dann schon zu passen scheint, ist Chris Ares, so ein nationalistischer Rapper aus Bayern.
Das ist ein Nazi, der rappt.
Ich meine, man könnte natürlich sagen, in jedem Bereich und auch in jedem Musikbereich tauchen halt diese und die anderen Richtungen auf. Und Hip-Hop ist ja von der Attitüde her, müsste das ja sowieso immun sein eigentlich fast gegen Rechtsextremismus. Aber dieser Sozialdarwinismus, der sich da durchzieht, oder diese Alpha-Mann-Thesen von Kollega, die könnten den Straßenrap doch schon auch zu einer Plattform für Rechtsradikale und Nazis machen.
Ich versuche irgendwie diesen Spagat hinzukriegen, auf der einen Seite zu sagen, ja, da ist einfach wahnsinnig viel Stumpfsinn mit dabei. Ja, gekauft. Aber wenn man sich die Produktionsmenge anschaut, in jeder Sparte ist einfach mal 95% von jeder Sparte, sei es Heavy Metal, das, was Netflix raushaut, einfach Schwachsinn. Aber normalerweise wird es so gemacht, dass der kulturelle Output an seinen besten Sachen gemessen wird und den Rest vergisst man einfach wieder. Wenn ich jetzt aber das Bedürfnis habe, irgendwas in Grund und Boden zu treten, dann werde ich schon was finden, so. Und ich habe irgendwie keine Lust, den gesamten Stumpfsinn gleich mitzuverteidigen, aber ich will eben auch nicht die anderen Sachen dabei unter den Tisch fallen sehen. Und das Komische, und das ist eine Sache, die mich immer angestrengt hat, ist, es gibt viele Dinge, die sind eigentlich so eindeutig, wie sie sein könnten. Also jemand, der die Bergpredigt gelesen hat, sollte eigentlich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung nicht fähig sein, wenn er das ernst meint. Die Realität hat gezeigt, das klappt offensichtlich nicht. Also Leute können sich reinballern, was sie wollen, und dann die widersinnigsten Schlüsse daraus ziehen. Und man kann nur staunen, was sie da verarbeitet haben oder nicht. Es ist schlichter Wahnsinn. Also deswegen, das Phänomen ist wirklich nicht neu.
Und das finde ich schön, ist, dass wir die Bergpredigt auch noch mitnehmen in deinem Gangster-Rap.
Nein, aber ich meine, wie...
Ich glaube, was du sagen wolltest, ist, man kann aus allem alles ziehen. Also so, ich kann natürlich auch jetzt Blümchensongs hören und trotzdem irgendwie auf die Idee kommen, mein Heimatland verteidigen zu müssen gegen alles Fremde und Leute an der Grenze niederzuschießen. Das Phänomen Nationalismus, das gibt es auch tatsächlich auch in anderen Bereichen, oder es ist irgendwann mal aufgekommene Mode, so quasi, dass man die Flaggen seiner Herkunftsländer irgendwie auch immer zeigt. Ich glaube, Identität ist unter Jugendlichen ein großes Thema, also wirklich auf dem Schulhof, woher kommst du, woher bist du? Und das hat auch etwas natürlich damit zu tun, wie diese Diskussion in Deutschland geführt wird. Was ist denn diese Identität, dieses Deutschsein? Wer gehört dazu? Wer darf dazu gehören? Wer ist mit eingeschlossen? Wer ist mit gemeint, wenn von Deutschen geredet wird? Und das färbt natürlich auch auf so eine sprachgewaltige Musikrichtung wie Rap ab, dann wird das halt auch dort verhandelt.
Wobei ich finde, also dafür, dass Rap eigentlich sonst ein Magnet des Bösen in der Gesellschaft schon ist und auch ein krasser Spiegel immer ist, muss man echt sagen, das ist das kleinste Problem, wie du es gerade schon gesagt hast. Chris Ares ist eigentlich niemand, der vorher ein berühmter Rapper war, der gut rappen konnte und jetzt plötzlich rechts wurde, sondern der hat nicht stattgefunden und wurde von den Medien als Deutschrap wird jetzt rechts aufbereitet. Und ansonsten gibt es noch einen anderen Fall bei einem Finch Asozial-Konzert. Das ist auch ein Rapper, der so aus Ostdeutschland kommt, wo anscheinend immer wieder Leute denken, dass das so ein rechtsradikaler Rap sein könnte. Aber da wurde neulich, hat irgendjemand auf dem Konzert den Hitlergruß gemacht und wurde sofort von dem Künstler selbst, der Künstler hat das Konzert abgebrochen, hat Lichter angemacht und hat diesen Fan rausgeschickt, und ansonsten ist mir eigentlich nichts bekannt. Und ich glaube tatsächlich, dass Deutschrap in dem Punkt nicht so ein großes Problem hat wie unsere Gesellschaft.
Und welches Licht auf die migrantische Kultur oder mehr unseren Umgang damit werfen die Bilder, die im Gangsterrap vor allem propagiert werden? Sind die Reporter, die sagen, was ist? Oder ist es eine Abgrenzung Oder ist es ein Überkompensieren von der Chancenlosigkeit, in der man sich gefangen fühlt?
Ja, das glaube ich schon auch, dass es eine Überkompensation ist. Das ist halt auch irgendwie der vermeintliche Nachteil. Also, dass ich mit meinen schwarzen Haaren nicht Rechtsanwalt werden kann, wahrscheinlich. Deshalb mache ich es auf diese Art. Obwohl man ja sagen muss, jetzt zum Beispiel ein Kollege, der auch immer aufgetaucht ist, der hat Jura studiert.
Ja, ja,
ganz viel damit wird ja auch damit gespielt und es wird natürlich auch dann, meistens sind es ja auch die Schlaueren, die dann doch schon so eine erfolgreiche Rap-Karriere machen und die anderen bleiben dann doch mehr auf der Strecke. Aber es sind halt Identifikationsfiguren, die das halt eben ganz gut darstellen können.
Aber glaubt
ihr? Ja, und das ist ja auch eine Selbstermächtigung. Also wirklich, ich meine, wenn ich jetzt hier auf dem Schulhof den Dicken machen kann, weil wenn ich weiß, hey, später werde ich es vielleicht nicht so erreichen.
Aber glaubt ihr nicht, dass dieses Bild inzwischen, dadurch, dass es, das traut man sich kaum zu sagen, aber ich habe das Gefühl, dass es fast schon uncool ist, deutsch zu sein im Deutschrap. Und dass diese Bilder, dass heutzutage, keine Ahnung, in meinem Jurastudium war es zum Beispiel super divers, einfach super ausgeglichen, was so Migrationshintergrund anging. Und man muss ja sagen, das sind ja inzwischen werden diese Rap-Hörer, die mit Bushido und so aufgewachsen sind, ja auch Ärzte und Anwälte und so. Mhm. Und wenn sich das dann so vermengt, dann denke ich immer so, der Transfer ist im Deutschrap eigentlich toll, weil es ist ein bisschen so, wie wenn in Serien plötzlich die Hauptcharaktere auch einen Migrationshintergrund haben können und man nicht immer nur jemanden nimmt mit dunklen Haaren, wenn man jemanden darstellen möchte, der arbeitslos oder gewalttätig ist. Und ich glaube, wenn das passiert, dann ist es voll erstrebenswert, weil die Kultur vermittelt, dass es vielleicht nicht egal ist, wo du herkommst, aber dass du zumindest nicht uncooler bist oder so.
Was wären denn Ihre Anspieltipps für die SWR2-Forum-Hörer? Welchen Gangster-Rap sollte man sich auch als Rock- oder Jazz-Freund ruhig mal geben?
Haftbefehl. Also wirklich jetzt auch von der Musikalität und von der Gebrochenheit her.
Sagen Sie mal eine Zeile.
Ach, ich fand dieses Saudi-Arabi Money Rich einfach nur drei Schlagworte hintereinander und du weißt, was gemeint ist. Das ist schon irgendwie große Kunst, so eine Comichaftigkeit. Also dann wissen Sie, wie reich ich bin, wenn ich Saudi-Arabi Money Rich bin.
Frau Wieder?
Ach, ich überlege gerade Gangster-Rap. Also Chelo und Abdi habe ich ja vorhin schon angesprochen, finde ich richtig gut. Und ich würde auch sowas wie Miami Yassin reinpacken. Einfach nur, dass man sich mal ein Bild davon machen kann, wie hört sich das gerade an. Weil das ist auf jeden Fall ein Künstler oder Capital Bra. Den hören gerade junge Kids einfach auf der Hot Rotation. Und sich das mal zu geben und mal reinzuhören, was daran vielleicht faszinierend sein könnte oder gar nicht. Man muss es ja am Ende nicht verstehen. So, das ist, finde ich, schon wichtig, dass man nicht dieses Bild vor allem mit dem Vater auf dem Konzert. Ich finde es toll, dass er seinen Sohn begleitet, weil der da nicht alleine hin darf. Aber wo war der Punkt, wo man sich entschieden hat, dass der Vater das genauso toll finden muss wie der Sohn? Der kann doch einfach mitgehen und da sitzen und sagen, ich verstehe das nicht.
Ich bin gerade am Überlegen, ich bin hin und her gerissen zwischen tatsächlich einfach mal die Mutter der Dinge zu checken und einfach die Genese durchzugehen. Das heißt, bei Ice-T anzufangen, zu NWA Straight Outta Compton überzugehen, dann einfach nochmal Snoop zu hören, also Snoop Doggy Dogg, und dann einfach zu sehen und auch die Videos zu gucken, um zu sehen, wo die Bildsprache auch herkommt, also wo, weil das ist eigentlich mein Kritikpunkt am Gangster-Rap, dass der deutsche Gangster-Rap kein eigenes einziges Bild gefunden hat. Also in der Sprache schon, aber in der Umsetzung finde ich es, ist eine steile These, ich kriege auch irgendwie jetzt gerade so geneigte Köpfe, aber das ist auch das, was mich langweilt. Aber das Genre, und wie sich das entwickelt hat insgesamt hin zu den deutschen Sachen. Also ich würde quasi so die Schnittstelle bieten wollen, zu sagen, von dem Amerikanischen dann weg ins Deutsche rein.
Da muss man aber noch Frankreich mit dazu nehmen.
Okay.
Das ist ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Baustein, glaube ich, auch zum Finden so einer eigenen Identität. Weil es immer schwierig war, eine amerikanische Identität irgendwie so nachzuempfinden, weil man eben nicht aus Amerika kommt oder nicht in einem amerikanischen Ghetto groß geworden ist. Und da war die französische Vorstadt tatsächlich so als Projektionsfläche und als Inspirationsquelle wichtig.
Für die Deutschen?
Mhm. Ja, weil so was Europäisches hatte. Eine französische Stadt, das kann man vom Charakter der Stadt nachfühlen.
Ja, dann können jetzt alle mal ihren Streamingdienst hochfahren. Und sich da reinarbeiten. Koks und Knarren für die Kids. Wie gefährlich ist Gangster-Rap? Das war die Frage heute im SWR2-Forum. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Es diskutierten Henrik von Holtum, Musiker und Rapper, Markus Steiger, Journalist und Autor und früherer Labelbetreiber und Julie Wieler, Moderatorin und Hip-Hop-Podcasterin. Die Gesprächsleitung hatte Bernd Lechler. Schönen Abend.